Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Das ist jetzt der dritte Teil unserer Podcast-Serie zum Überthema Kollektivverträge im Kollektivvertragsherbst 2024. Im ersten Teil haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie Kollektivverträge entstanden sind, wann sie entstanden sind, wozu sie überhaupt gut sind, was sie so notwendig macht. Im zweiten Teil haben wir uns ein bisschen mit Kollektivvertragsabschlüssen im Sozialgesundheitsbereich und im öffentlichen Dienst, mit deren zustande kommen und mit den Prozentzahlen beschäftigt. Und werden uns in dem Teil ein bisschen mehr dem Handel widmen, weil es nicht heißt, dass man nicht auch andere Sachen erwähnen kann, so wie es im zweiten Teil auch ein bisschen um die sogenannten Metallerinnen gegangen ist. Sogenannt deswegen, weil es ja nicht immer nur ein Kollektivvertrag ist, sondern mehrere, auch wenn das meistens medial falsch dargestellt wird und meistens doch praktisch irgendwie der Abschluss in allen Bereichen übernommen wird, sobald einmal der Kernbereich, also die sogenannte feinmechanische Industrie, abgeschlossen hat. Und dann geht's dahin. An den Mikros für euch sind heute
Ella, Brigitte
und Stefan
und Axel. Ja, was mir beim Handel am meisten irritiert, ist ehrlich gesagt, dass ich mich fragen muss, ob all diese großen Handelsbosse, sie meinen irgendwie, sie können so gut wirtschaften und dann offensichtlich nicht einmal das kleine einmal eins verstehen irgendwie. Und ich brauche jetzt keine Oberstufen-Mathematik und keine höhere Mathematik, um mir erklären zu können, dass die Leute sich nichts kaufen können, vulgo, dass als erstes einmal die Umsätze im Einzelhandel einbrechen werden, wenn ich Daumen mal Pi am Sechstel bis am Siebtel der lohnabhängigen Menschen in dem Land, so viel arbeiten nämlich im Handel, ungefähr 600.000 von knapp über 4 Millionen. Da sind wir bei der Dimension ein Sechstel bis ein Siebtel. Wenn man denen weniger Kohle gibt und ihr Kohle real noch weniger wert wird, gerade wenn man Kollektivvertragsabschlüsse unter der Inflationsrate anbietet, dann wird es zwar in Zahlen ein bisschen mehr, aber real wird es halt weniger wert. Das ist jetzt auch keine höhere Mathematik. Und dann wundert man sich, wenn genau die Leute, die bei einem Server arbeiten, auch nichts mehr kaufen können irgendwie. Und natürlich betrifft das nicht nur die 600.000, die in dem Bereich arbeiten, weil da hängen ja mindestens nochmal 600.000 Kinder, Partnerinnen und so weiter und so fort dran irgendwie. Du kannst ja fast bei jedem Kollektivvertragsabschluss Daumen mal Pi rechnen, dass mindestens eine andere Person davon indirekt in welcher Form auch immer betroffen ist.
Ja, soweit ich weiß, werden wir morgen nochmal verhandeln, wenn der Termin überhaupt noch steht. Wenn nicht, weiß ich, ich bin in keinem Verhandlungsteam, schicke ich mal voraus. Ich bin Betriebsrätin in einem Handelsbetrieb. Meine Informationen sind die, die man als normales Betriebshandelsmitglied so bekommt. Mit all ihrer Lückenhaftigkeit, die sich daran bindet. Wir haben am Samstag vom Donauzentrum in Wien eine Kundgebung gehabt, die passabel war. Relativ wenig Mediendeckung, aber gute Stimmung. Weitere Aktionen werden wir sehen, wie es heuer wird. Also letztes Jahr waren wir alle sehr kämpferisch und sehr gut aufgestellt, auch sehr motiviert. Der Abschluss war dann okay. Und die Reaktionen der Betriebe waren sehr unterschiedlich und durchwachsen, von angedrohten Klagen bis zu, na, ist uns eh wurscht. Meine Mitarbeiterinnen, um so ein Stimmungsbild der Kolleginnen im Handel zu geben, ist auch durchwachsen. Es scheint mir ein bisschen ein Altersgap zu geben. Die Jungen sind eher die, die es noch mehr spüren als die Älteren, dass jeder Lohnverlust eine existenzielle Bedrohung sein könnte. die sind wesentlich kämpferischer, wesentlich fordernder. Die Älteren sind eher bremsend. Wir haben Weihnachtsgeschäft, wir müssen den Umsatz einspielen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird das noch mehr Konsequenzen haben. Wir sind halt in manchen Bereichen wie kleine Händler erzogen worden durch unsere Ausbildungen. Das sitzt in den Hirnen und wird natürlich von Konzernen auch befeuert und in der eigenen Mitarbeiter-Branding-Maschinerie auch immer wieder weitergegeben. Das wäre ja selbstverantwortlich und wichtig, und deswegen müssen wir auch fürs Unternehmen denken. Real schaut das oft anders aus. Es ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, aber gerade die, die an größeren Konzernen hängen, die meistens in Deutschland oder woanders stationiert sind, die Zahlen sind in Ordnung, manche mäßig, manche gut. In unseren Unternehmen waren sie so, dass die Gewinnausschüttung für unsere, also die Gewinnausschüttungen gewährleistet waren, es ist genug ausgeschüttet worden, es ist nicht übermäßig, also man konnte sich nicht die dritte Yacht kaufen, aber es war ganz in Ordnung. Für uns gab es eher wenig. Und es ist auch die Zielsetzung und die Planung im Handel, in meinem Segment Handel, ist auch so, dass man sehr viel aufs Online-Geschäft setzt. Das heißt, man hat schon mit einbezogen, wie man sich die Personalkosten für immer sparen kann. Das Geschäft rückt ins Zentrum und der stationäre Handel ist der, der mit einem sehr geringen Personalbudget ausgestattet wird und das entsprechend spüren auch meine Mitarbeiterinnen. Wir haben einen extremen Arbeitsdruck, der jedes Jahr spürbar stärker wird und können eigentlich nicht das Service bieten, das wir gerne wollen. Und vor dem Hintergrund gibt es dann Kollektivvertragsverhandlungen, wo uns auch noch ein Abschluss unter der Inflationsrate drohen könnte.
Ich muss ja sagen, dass ich mich über die niedrige Forderung wundere. Wenn man nur so wenig über der Inflationsrate fordert, dann, also ich würde auch nicht viel anbieten, wenn ich auf der anderen Seite war. Und ich glaube, jeder von uns, der mal irgendwo auf einem Basar war, wo gehandelt worden ist.
Die Analyse war eben, dass es viele Unternehmen, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, das ist das Problem im Handel, dass du immer ein großes Spektrum hast, vom großen Konzern bis zum kleinen Einzelhändler. Und dann kommen die emotionalen Argumente von wegen so viele Pleiten, die Kleinen können sich's nicht leisten, es ist alles ganz furchtbar. Insgesamt schauen die Zahlen ja wegen den schlechten Abschlüssen der letzten Jahre auch so aus, dass sich die Leute weniger leisten wollen und können. Das spüren wir, und da schauen halt Bilanzen ganz unterschiedlich in der Branche aus. Und das gibt halt dann einen Schnitt, der eher mäßig ist, und dann ist man auch in der Forderung, so wurde mir das kommuniziert, natürlich sehr vorsichtig, weil man kann dann ja nicht Unternehmen in den Ruin stürzen, wenn man die Forderungen so unvernünftig überzieht. Das ist mal eine Sichtweise, die ich hier nur wiedergebe, die ich überhaupt nicht teilen kann, weil diese Sichtweise führt uns einfach in einen Abgrund, weil es ist, führt dazu, dass immer weniger und weniger getan wird. Man könnte jetzt auch viel über die kleinen und Mittelunternehmen philosophieren und ob diese Pleiten nicht auch strukturelle Pleiten sind, die daran liegen, dass einfach sich in der Corona-Zeit einige Unternehmen mit der Corona-Hilfe tatsächlich noch über die letzten Atemzüge gerettet haben und jetzt halt die Pleiten schlagend werden, da es keine staatlichen Zuschüsse mehr gibt. Dass sich die Struktur im Handel objektiv ändert, dass sich da Kaufverhalten, Distributionswege von Waren einfach verändern, ist auch der Fall, und dass da entsprechend reagiert werden muss, und dass es oft, wie wir das schon im letzten Podcast angesprochen haben, daran liegt, dass kleine und große Unternehmen nicht reagieren.
Also ich glaube tatsächlich, selbst bei Klein- und Mittelbetrieben war es noch nie ein Lohnabschluss, der die kaputt gemacht hat, sondern wenn man jetzt wirklich auf die große Ebene geht, tatsächlich ist es der Kapitalismus, der die kaputt macht. Ich meine, schauen wir uns doch an, was das Wesen des Kapitalismus ist. Konkurrenz, Was heißt Konkurrenz? Konkurrenz heißt, ich probiere möglichst viele andere aus dem Geschäft auszudrängen, dass mein Aggressorstickel vom Kuchen bleibt irgendwie. Punkt 1. Punkt 2, der sogenannte freie Markt, den sie alle so wunderbar lieben, und in Wirklichkeit ist er genau ihr eigener Tod irgendwie, außer von den Großen, weil das Wesen des freien Marktes besteht natürlich darin, dass man sie umso leichter ein größeres Stück vom Kuchen aneignen kann, je länger man für eine bestimmte Zeit die Preise abdampfen kann und damit die Kleinen erst wieder ausgedrängt irgendwie. Punkt 3, und das ergibt sich aus den ersten zwei Punkten, im Kapitalismus gibt es eine eindeutige Tendenz zur Größe. Manche würden Monopolisierung dazu sagen, obwohl der Begriff Monopol nicht ganz stimmt, weil es tatsächlich kaum wo, außer in einigen Bereichen, Entwicklung dazu gibt, dass es nur mehr einen Anbieter auf der ganzen Welt gibt, aber dass es immer weniger und weniger große sind und die Kleinen immer weniger und weniger werden, das, glaube ich, kann jeder beobachten, wenn man einfach nur sich die Landschaft an Einzelhändlern vergleicht, die es in der eigenen Kindheit gegeben hat und die es jetzt gibt irgendwie. Damals hat es noch die Wollmeier gegeben und den Knopf Huber, ihr findet jetzt irgendwelche Namen, vielleicht ist tatsächlich einer aus meiner Kindheit dabei, bin mir nicht mehr sicher. Alles das hat es gegeben. Mittlerweile gibt es keine Knopfgeschäften mehr und solche Sachen, weil die Knöpfe kriegst längst in der Supermarktkette XY oder online noch viel einfacher tatsächlich irgendwie. Also die Realität ist, dass was früher viele spezialisierte kleine Geschäfte waren, gibt es mittlerweile in Super-Hypermärkten, wie sie in manchen Ländern heißen, oder im Onlinehandel am allereinfachsten. Das ist die Tendenz des Kapitalismus. Und wer ehrlich ist irgendwie und sagt mir, boah, aber mein Geschäft und tralala, dann muss man halt irgendwie schlicht und einfach einmal kapieren, woran es liegt und sagt, gerade ich als kleiner Händler bin dringend für die Überwindung des Kapitalismus.
Und Axel, du hast es am Anfang in deiner Einleitung angesprochen, dass die Händler, bleiben wir mal bei dem Terminus, den Beschäftigten im Handel jetzt nicht einmal die Inflationsrate abgelten wollen und sich dann wundern, dass die nicht mehr einkaufen gehen. Ich meine, Henry Ford ist jetzt sicher kein Marxist gewesen, aber auch der hat damals gesagt, seine Leute in seine Fabriken verdienen so viel, dass sie sich bei ihm ein Auto kaufen können.
Ja? Den gleichen Spruch gibt es von Bosch sinngemäß.
Auch. So ähnlich, ja. Irgendwie, wie war der von Bosch?
Ich bin nicht reich, weil ich...
Genau, ich habe nicht viel Geld, weil ich gute Löhne zahle, sondern nicht zahle. Andersrum
genau. War's, genau. Ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle.
Genau, ja. Also, ich meine, allein, wie gesagt, Henry Ford war sicher kein Marxist, aber auch er hat es kapiert, dass sie den Leuten, dass sie bei mir einkaufen, eben die entsprechende Entlohnung dafür bieten muss. Ja? Und dieses Angebot, ja, es ist nicht einmal ein Angebot, es ist meines Erachtens wieder mal eine Verarsche des Kapitals uns Beschäftigten gegenüber. Ich meine, das ist ja unter aller Sau. Ja? Ich meine, zweijähriger Abschluss, heuer 3,1 bei einer zugrunde liegenden Inflation von 3,8, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe für den Handel. Und nächstes Jahr VPI plus 0,3, aber nur wenn der VPI unter 2% liegt. Ja? Freunde, seien wir sehr ehrlich.
Naja, ich frage mich, wer jetzt in der Verhandlungsrunde sitzt von den Kollektivvertragsverhandlungen im Handel. Ne? Sind das jetzt Betriebsrätinnen, Betriebsräte aus großen Betrieben oder sind da kleine dabei? Ne? Und ich denke mir, also gerade die aus den großen Betrieben werden sie es dann wahrscheinlich auch noch innerbetrieblich richten, ne? Wenn der KV-Abschluss schlecht ist. Ne? Und das ist das Dilemma, denke ich mir. Ne?
Also ich kann für unseren großen Betrieb sprechen, wir werden innerbetrieblich uns nichts richten, wenn es einen KV gibt. Also der Betrieb, in dem ich arbeite, ist in Deutschland aus allen Flächentarifen ausgestiegen, dort wo er konnte. Unsere Konzernleitung in Deutschland versteht auch nicht, was Kollektivverträge überhaupt in Österreich sollen, warum wir da nicht einfach auch rausgehen können, weil das ist eigentlich das Konzernziel. Weil die Arbeitskraft zu teuer ist. Also man muss das schon sehen, das ist deren Mindset. Ganz, ganz klar.
Es ist ja, ich finde es ja immer total lustig, wenn man mit den Kosten von Arbeitskraft argumentiert, was offensichtlich für jeden Volldeppen, der ins Handbuch Betriebswirtschaft für Dummies eingeschaut hat, sind ist die eigentliche Lohnhöhe komplett irrelevant. Was tatsächlich relevant ist, sind die sogenannten Lohnstückkosten. Jetzt weiß ich natürlich, dass die im Handel ein bisschen schwerer zu messen sind, wie zum Beispiel bei der Herstellung von einem Auto. Da weiß man relativ eindeutig, wie viele Stunden und damit wie viel Geld eingegangen ist. Nichtsdestotrotz ist es auch im Handel relevant. Und ich sage jetzt einmal beinhart, aus unserer Perspektive als Arbeiterinnenklasse ist es eigentlich ziemlich rettig, ob 500 kleine Klitschen kaputt gehen oder nicht. Jetzt ganz unabhängig davon, dass zigtausende Konkurse von dieser Regierung verschleppt worden sind unter dem Deckmantel der sogenannten Covid-Hilfen. Aber und gerade in einer Branche, wo Personal gesucht wird. Also die Kolleginnen, die ihren Job verlieren hatten, weil der Knopfhuber pleite geht, daten wahrscheinlich am nächsten Tag bei der nächsten Firma eingehen können und hätten wieder einen Job. Ich verstehe, dass der Druck in einer Situation, wo es schwer ist, Jobs zu finden, eine andere ist. Aber wir leben ja gleichzeitig in einer Zeit, wo quasi alle Branchen jammern, dass sie kein Personal finden. Insofern fällt dieses Druckmittel vom Kapital weg und wir lassen es uns noch immer gefallen. Und ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Ich finde, das Allerspannendste ist, dass offensichtlich jene Konzerne, die Karl Marx gelesen haben, die erfolgreichsten sind. Weil wenn man sich zum Beispiel diesen großen Internetversandhändler, wir wollen hier ja keine Werbung machen, irgendwie anschaut, eigentlich haben die das, was manche bösartig als Planwirtschaft bezeichnen, absolut perfektioniert. Es hat noch nie irgendwo eine perfektere Planwirtschaft gegeben als bei, ich erwähne den Namen wieder nicht irgendwie, da war die Sowjetunion reine Homöopathie dagegen und auch alles, was jetzt in China und Indien als den größten Planwirtschaften, die es derzeit gibt, trennt. Also alles, was Konzerne halt planen, es ist absolut unvergleichlich mit dem, was früher in Staaten möglich war.
Auf der anderen Seite, also ich war noch nie bei Kollektivvertragsverhandlungen dabei oder habe sich das immer nur von außen, denke ich mir schon, also wieso hat die Gewerkschaft eigentlich, ist da nicht mehr gefordert worden? Ja? Also das ist ja schon eine Pipi-Forderung, mit der man reingeht und wir wissen ganz genau, da kommt irgendein Konsens raus. Ja? Und das verstehe ich nicht. Ja. Also da muss ich mit 7-8% reingehen, denke ich mir, dass ich zumindest das kriege, was ich mir vorstelle.
Aber was mir zurückgespiegelt wurde, ist, dass man ja das Jahr davor sich in den diversen Gremien mit den Betriebsräten vorbereitet hat auf die Kollektivvertragsverhandlungen und da die Rückmeldung aus den Betrieben und von den Betriebsräten auch einbezogen hat und dass von da schon die Forderungen nicht größer waren.
Ich kenne dieses Argument.
Das finde ich sehr traurig.
Ich kenne dieses Argument auch und das Interessante ist, dass es gibt ja dieses Argument irgendwie, es kommen dann immer die Rückmeldungen aus den Betrieben,
ja,
dass die Kollegen nicht verstehen, man fordert so viel und setzt dann so wenig durch. Wobei interessanterweise dieses Argument meistens von den kleinen Verhandlungsteams kommt irgendwie und nicht von irgendwem aus Betrieben. Aber selbst unabhängig davon, na dann muss man halt mehr durchsetzen und darf halt nicht einknicken am Verhandlungstisch, sondern muss ehrlich zu den Kolleginnen gehen und sagen, okay Kolleginnen, ihr wollt jetzt, dass wir das fordern, jetzt bewegt bitte eure Haxen, geht auf die Straßen irgendwie, geht in Streik, dann können wir auch was durchsetzen. Und wenn nicht, dann können wir auch nichts durchsetzen. Das hat was mit Wahrheit und mit Ehrlichkeit zu tun. Und ich glaube, dass Ehrlichkeit noch immer das gewerkschaftlichste aller Prinzipien ist.
Wobei, was meines Erachtens auch noch mitspielt, ist teilweise, du hast es angesprochen, Ella, diese internationale Verflechtung der größeren Betriebe, der Großkonzerne. Ich habe das Vergnügen gehabt, erst letzte Woche bei einer Kollektivvertragsverhandlung dabei sein zu dürfen, wo eine der Firmen, die uns am Verhandlungstisch gegenüber gesessen ist, quasi nach jeder Angebots-Gegen-Angebots-Forderungsabgleichung sich Auszeit nehmen musste, um im Mutterkonzern in Deutschland zu telefonieren, ob sie diesen Betrag oder diese Summe oder diesen Prozentsatz jetzt denn noch mitgehen darf oder nicht. Ja, man muss dazu sagen, es war eine relativ kleine Branche, relativ schlecht organisierte Branche, aber dennoch, ich habe mir gedacht, wozu sitzt du da eigentlich als Managerin bei diesen Verhandlungen dabei? Ich meine, schick doch gleich den Haberer aus Deutschland her, dann können wir mit dem verhandeln, das wäre ja wahrscheinlich einfacher. Ja? Und dann könnte man eventuell dein Gehalt einsparen und das auf die Kolleginnen aufteilen. Aber gut, das ist ein anderer Film.
Verstehe emotional das Argument. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir einfach akzeptieren, dass sich die Wirtschaftsstruktur geändert hat, so wie jetzt. Und müssen hinterfragen, macht es überhaupt tatsächlich noch Sinn, nationale Kollektivverträge zu verhandeln, wenn es Konzerne gibt, die in die halben Länder auf der Welt daheim sind?
Mhm. So ist
also
es.
Ob man nicht einmal, nachdem sich das Kapital längst internationalisiert hat, ob es nicht Zeit wird, dass man auch die Gewerkschafts- und Arbeiterinnenbewegung endlich wieder internationalisiert. Aber
da passt ich glaub, dazu, das ob die Sozialpartnerschaft noch passt. Ne?
Also da, das genauso. Sind genau die Themen, die wir im vierten Teil unserer Podcast-Serie diskutieren werden, liebe Hörer und Hörerinnen. Da werden wir auch nämlich einen Ausblick liefern, wie uns wir Kollektivvertragsverhandlungen vorstellen. Und damit meine ich nicht nur die Forderungen, sondern genauso Abläufe. Wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Gebt uns eine Rückmeldung. Ihr könnt direkt Kommentare hinterlassen auf unserer Website auf widerstand.at. Wenn euch der Podcast noch mehr gefallen hat, dann verbreitet ihn weiter, da freuen wir uns am meisten drüber. Ihr findet ihn auf unsere ganzen Social Media, auf der schon genannten Website, genauso wie auf die ganzen sogenannten Podcatcher. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich über praktische politische Tätigkeit, sprich wenn wir uns demnächst bei irgendeiner Demo gerne auch einer Solidaritätskundgebung für Kolleginnen, die gerade um ihren Kollektivvertrag kämpfen, sehen, genauso wie bei einer der vielen wahrscheinlich in nächster Zeit notwendig werdenden antifaschistischen Aktionen und verbleiben dementsprechend mit einem halt antifaschistischen auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.